Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Willkommen bei meinem neuen Podcast und einer neuen Folge. Ich bin Johann Hinrich Klausen. Alle zwei Wochen unterhalte ich mich mit einem interessanten Menschen über Kultur und Religion. Heute bin ich mit Robert Zoske verabredet. Er war ein Hamburger Pastorenkollege von mir und hat zwei bemerkenswerte Biografien über Hans und Sophie Scholl, die Geschwister der Weißen Rose, geschrieben. Wegen Corona führen wir dieses Gespräch auf Zoom. Ich hoffe, dass die Tonqualität halbwegs in Ordnung ist und bitte schon mal prophylaktisch um Barmherzigkeit. Ich möchte mit Robert Zoske über eine Frage sprechen, die mich seit langem umtreibt, und da viele Menschen aus der Schweiz diesem Podcast zuhören, muss ich das am Anfang kurz erklären. Es hat sehr wenige Deutsche gegeben, die der NS-Diktatur mutig entgegengetreten sind. Diese haben dann mit ihrem Leben dafür bezahlt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es gedauert, bis man ihrer ehrend gedachte. Doch von Beginn an war dieses Gedenken immer auch, wie sollte es anders sein, mit Interessen verbunden, politischen, emotionalen, auch theologischen. Einige dieser Märtyrer wurden zu Ikonen, die fast kultisch verehrt wurden oder noch werden. So wichtig ich es finde, das Vermächtnis dieser Menschen lebendig zu erhalten, so oft habe ich mich auch daran gestört. Doch wie könnte man es eigentlich besser machen? Gedenken ohne zu vereinnahmen, erinnern ohne zu glätten. Darüber möchte ich mit Robert Zoske sprechen, der eben, wie ich finde, ganz beeindruckend gleich mit zwei Büchern gezeigt hat, wie es denn gehen könnte. Lieber Robert Zoske, leider ist es unvermeidlich, dass ich mit dieser Frage einsteige. Vor einigen Wochen hatte sich eine junge Frau bei einer Anti-Corona-Demonstration in Hannover etwas verstiegen und gesagt, ich fühle mich wie Sophie Scholl, und die Filmaufnahme davon raste durch Medien und Internet. Was ist dem Scholl-Biografen durch den Kopf gegangen, als er das gesehen hat?
Ich wundere mich sehr über die kurzschlüssige, geschichtsvergessene Gleichsetzung der jungen Frau, die sich wie Sophie Scholl fühlt, weil sie Flugblätter verteilt. Aber zugleich schüttle ich den Kopf über die Gedächtniswächter in sozialen Medien und Politik, die Häme und Verachtung über sie ausgossen. Eine auf Wissen beruhende, selbstkritische Auseinandersetzung mit Sophie Scholl wäre besser. Klar muss sein, die Demokratische Bundesrepublik kann nicht mit dem totalitären Nazi-Deutschland parallel gesetzt werden. Wer heute für seine Überzeugung auf die Straße geht, darf sich nicht mit Sophie Scholl gleichstellen. Dazu ist der Unterschied viel zu groß. Aber gerade für Freiheitsenthusiasten, Verweigerer und Protestler kann Sophie ein Hoffnungszeichen sein für Zivilcourage, Empathiefähigkeit und Glaubensmut.
In diesem Jahr jährt sich ja der Geburtstag von Sophie Scholl nun zum 100. Mal. Und ich habe mich anfangs gefragt, ich habe mich auch gewundert, als dieses Video um die Welt oder um deutsche Medien ging, dass doch einige jüngere Leute in Deutschland, vielleicht hoffentlich auch in der Schweiz, ihre Geschichte noch kennen. Wenn ich Sie jetzt bitten würde, zu Beginn eine Espresso-Biografie zu liefern, vielleicht mit der Frage verbunden, als was sollten wir Sophie Scholl eigentlich beschreiben? Eine Rebellin, eine Märtyrerin, eine Widerstandskämpferin? Wie würden Sie das machen?
Sophie Scholl war eine junge Frau, die sich von einer begeisterten Hitler-Anhängerin zur entschiedenen Widerstandskämpferin wandelte. 1942 schloss sie sich der Weißen Rose, einer Münchner Gruppe um ihren Bruder Hans und Alexander Schmorell, an. Mit ihnen und drei weiteren Mitstreitern verbreiteten sie Flugblätter gegen das nationalsozialistische Regime. Mit 21 Jahren wurde sie im Februar 1943 hingerichtet. Der christliche Glaube war konstitutiv für ihren Freiheitskampf. Sophie Scholl ist für mich eine moderne Märtyrerin.
Genau, das Märtyrer, also Märtyrerin, Märtyrer, Martyrium, das Zeugnis, die Zeugin, sie bezeugt etwas aus christlicher Motivation, verbunden natürlich aber auch mit auch einer politischen Wahrnehmung. Nun ist ja erstaunlich oder ja geradezu bemerkenswert, wie sie von einer ja ganz kleinen Studentin zu einer solchen Ikone werden konnte. Ich finde es bemerkenswert, dass, wie Sie in Ihrer Biografie die Arbeit angehen, ähnlich wie in der Biografie von Ihrem Bruder Hans Scholl. Was Sie da so betreiben, würde ich für mich so nennen, Entmythologisierung in konstruktive Absicht. Also Sie entmythologisieren, aber wollen nicht entwerten, sondern Sie verbinden mit dieser, ja, mit diesem Herunterholen von dem hohen Sockel ja irgendwie eine konstruktive Absicht. Sie machen Glättungen rückgängig, die in der Erzählung sich ergeben haben. Sie zeigen die Risse und Widersprüche von Hans und Sophie Scholl. Bei der Hans-Scholl-Biografie ist mir besonders aufgefallen, wie unverkrampft Sie von seiner Homosexualität sprechen. Ja, ein Aspekt, den man lange zurückgestellt hat, um auch das Gedenken nicht zu beschweren oder beschädigen. Wie schwer war das eigentlich für Sie, seine Geschichte so ehrlich zu erzählen?
Es war gar nicht schwierig. Ich wollte ja nicht alleine nur abbauen, etwas zerstören, sondern ich wollte aufbauen. Und ich wollte ehrlich die Personen so schildern, wie sie mir begegneten in den Archiven, in den Dokumenten. Und für mich ist Homosexualität kein Makel, sondern eine mögliche Lebensform. Und ich war eher entsetzt zu merken, als ich feststellte, das wird weggeblendet. Da musste ich dann doch sagen, das muss ich betonen, nicht überbetonen, aber ich muss es herausstellen als eine Möglichkeit zu leben und als einen Teil von Hans Scholl, der ihn mit in den Widerstand getrieben hat. Er war als junger Mann vor die Wahl gestellt, soll ich mich zu diesem Teil meiner Sexualität bekennen oder nicht? Und er musste sich ja entscheiden, was er machen sollte. Er konnte, als er angeklagt war, wegen Paragraf 175 kein Offizier werden, was er eigentlich wollte. Und das hat ihn entfremdet. Und hat ihn, wie später seine Schwester, vom Nationalsozialismus weggeführt. Aber ich habe nachher bei den Reaktionen auf das Hans Scholl gemerkt, dass das nicht bei allen Menschen der Fall ist. Es wurde mir dann sogar vorgeworfen, ich würde dem Hans Scholl etwas anhängen wollen, also etwas Negatives. Und ich würde Hans Scholl und sein Erbe beschmutzen. Das sahen tatsächlich immer noch einige Leute. Aber das hat zumindest abgenommen. Und ich glaube, das Buch hat deutlich gezeigt, dass Hans Scholl ein Vorbild ist, mit allem, was er ist, genauso wie seine Schwester. Und ich war natürlich froh, dass ich im Institut für Zeitgeschichte die Gedichte von Hans Scholl entdecken konnte, wo ich mich fragte, warum sind diese Gedichte nicht veröffentlicht worden, nicht als super hervorragende literarische Quelle, warum hat man nicht verschwiegen, warum sind sie nicht transkribiert worden. Und da wird halt deutlich, dass sie im Zusammenhang mit dem Prozess wegen Paragraph 175, Homosexualität und Unzucht, entstanden sind. Und es war deutlich zu sehen, diese Gedichte sind in diesem Zusammenhang als Krisenbewältigung verfasst worden.
Das ist ja genau das Bemerkenswerte, dass Sie eben jetzt nicht nur so einen neuen Blick auf Hans und Sophie Scholl werfen, sondern natürlich auch neue Quellen bearbeiten und hervorholen. Und das ist bei Hans Scholl natürlich gerade mit diesen Gedichten, die Sie als Erster, das ist sozusagen Ihr Fund, wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Machen. Und das führt natürlich auch nochmal zu einer anderen, einer anderen Herangehensweise. Also es geht ja nicht nur darum, historische Zusammenhänge zu erklären, sondern auch diesem Menschen nahe zu kommen. Und dazu sind natürlich Gedichte als Selbstkundgabe, als Versuch, das eigene Innere literarisch gestaltet vorzustellen, natürlich etwas ganz Besonderes, aber natürlich eine andere Art von Quelle, mit der man arbeiten muss, als Verhörprotokolle, Briefe. Muss man auch nochmal neu drauf zugehen, nicht?
Also ich gehe eher und leichter auf die Dokumente zu, prüfe natürlich, was davon zu glauben ist und nicht, als auf die Zeitzeuginnen, die ja leider viele gestorben sind. Denn selbst bei den Zeitzeuginnen und Zeitzeugen ist es ja so, dass die Geschichte, die um sie herum geschehen ist, die eigene Wahrnehmung überlagert hat. Und das, was die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen erzählt haben, entspricht ja ihrem persönlichen Bild, aber nicht unbedingt einem objektiven Bild. Insofern habe ich gerne mit den Materialien gearbeitet, die ich im Institut für Zeitgeschichte in München und im Bundesarchiv in Berlin gefunden habe. Und sie haben bei Sophie und Hans mich nah und näher an die beiden herangebracht.
In Ihrem neuen Buch nun über Sophie Scholl gehen Sie ja ähnlich vor. Sie erzählen keine bruchlose Heldinnengeschichte. Sie kritisieren auch dezidiert einige der Zeitzeugen und Zeitzeugen, der Erinnerungswächter sozusagen. Und Sie stellen sehr deutlich heraus, wie lange Sophie eine begeisterte Anhängerin des NS-Regimes war und wie langsam und mühsam sie sich gelöst hat. Und trotzdem hat man eben nie den Eindruck, sie wollten jetzt aus so einem kritischen Übereifer sie als moderne Märtyrerin entwerten. Ist Ihnen das im Verlaufe der Arbeit, Sie haben ja lange dran gesessen an dem ganzen Thema, schwer gefallen, da eine Balance zu finden, den richtigen Ton?
Das müssen natürlich letztlich die Leserinnen und Leser beurteilen, ob ich den richtigen Ton getroffen habe. Ich glaube zumindest mit dem, was ich aufgeschrieben habe, dass ich nahe dem gekommen bin. Ich habe mal jemand gefragt, wenn Sie denn Sophie oder Hans Scholl begegnen würden, welche Frage würden Sie denn an Sie richten? Dann habe ich geantwortet, wie ist es denn, Sophie und Hans, wie ist es denn, wie habe ich euch geschildert, nach eurer Meinung, habe ich euch einigermaßen korrekt oder exakt geschildert? Und ich hoffe, dass dann die Antwort nicht völlig negativ sein wird. Eine objektive Darstellung habe ich versucht zu machen. Natürlich bin ich subjektiv auch involviert. Ich muss die beiden ja in gewisser Weise auch mögen oder zumindest mich so lange mit ihnen beschäftigen wollen. Und so habe ich versucht, ein empathisches, aber kritisches Bild von den beiden zu zeichnen.
Mir kommt das sehr entgegen. Mir kommen Figuren nahe, bei denen ich den Eindruck habe, da werden auch die Brüche, die Spannung, die inneren Zerrissenheiten, auch das Uneindeutige, auch die Fehler benannt. Ich gehe immer instinktiv in den Widerstand oder auf Distanz, wenn ich den Eindruck habe, hier wird mir nun ein Held vorgesetzt oder eine Heldin und ich darf nur noch anbeten. Zugleich nur mal kurz die Rückfrage, wie lange haben Sie das eigentlich, Sie haben ja einen großen Teil Ihrer Lebensarbeitszeit diesen beiden Personen gewidmet, nicht?
2010 waren meine Frau und ich in Antwerpen in Belgien und da hat Barbara Beuys, die Autorin ihre Sophie Scholl Biografie, eine sehr gute, vorgestellt. Und da habe ich mit meinen Schülerinnen und Schülern diese Biografie im Vorfeld gelesen, vor ihrer Lesung, und habe entdeckt, dass ich so wenig von der Weißen Rose weiß, wie ich es nicht für möglich hielt, obwohl ich ja immer den Widerstand im Nationalsozialismus auch unterrichtet habe. Und da habe ich mich mit ihr unterhalten und habe sie gefragt nach der Sophie Scholl-Biografie, ob sie eine Hans-Scholl-Biografie schreiben würde. Hat sie brüsk abgelehnt und hat gesagt, sie brauche immer etwas Neues. Aber, und dann hat sie mich so ein bisschen angelächelt, machen Sie das doch. Ich fand das also eine nette Herausforderung und ich bin dann ins Institut für Zeitgeschichte in München gegangen und habe mich da vor die Filmrollen gesetzt, die dort archiviert sind und habe mir angeschaut, was es dort gibt, war erst geschockt, weil sehr vieles in Sütterlin geschrieben ist, was für mich ein Problem war. Und dann waren doch bei den ersten Rollen Gedichte und Schriftstücke, die mir unbekannt waren und das war die Initialzündung, dass ich erst gedacht habe, Step by Step, ich schreibe einen Aufsatz und dann habe ich mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, na, also wenn du einen Aufsatz schreibst, dann kannst du aber nichts Größeres schreiben, dann ist das ja mehr oder weniger verbrannt, dann stürzen sich auch die anderen da drauf, dann musst du es schon so machen, wenn du dir vorstellen kannst, eine Dissertation zu schreiben, dann fang damit an. Und so habe ich dann mit dem zarten Alter von 61 Jahren 2014 promoviert. Und dann kam der 100. Geburtstag mehr oder weniger, kam 2018 von Hans Scholl die Verbindung zum Beck Verlag und habe dann die Biografie über Hans geschrieben und nun gibt es in diesem Jahr den 100. Geburtstag von Sophie Scholl und mein Feuer für die zwei brennt immer noch, sodass ich gesagt habe, ich schreibe dann auch noch eine Biografie über Sophie Scholl. 10 Jahre keine verlorenen, sondern geschenkte Jahre. Ich habe das eben als ein Geschenk empfunden, dass ich die Gedichte finden konnte, dass ich auf dieses Thema gestoßen bin. Und es ist eine Gabe und ich verstehe es positiv als eine Aufgabe für mich, das zu machen.
Schöne Geschichte. Auch der Anfang ist ja toll. Ganz beeindruckt. Was mich bei Sophie Scholl, also ich war sehr beeindruckt von ihrer Hans-Scholl-Biografie, der mir auch gar nicht jetzt so präsent war, bei dem ich richtig erst überhaupt über sie neu kennengelernt habe. Über Sophie Scholl dachte ich ein bisschen Bescheid zu wissen. Es gab ja vor einigen Jahren auch einen Sophie Scholl Kinofilm, den ich gerne gesehen habe. Aber was ich doch bei Ihnen noch mal gesehen habe, und das zeigen Sie mit großer Sensibilität, was für eine, ja, mir auch fremdartige Person das war. Also Sie zeigen das ähnlich wie bei Hans Scholl am Thema der sexuellen Entwicklung dieser jungen Frau, dieses Mädchens, jetzt nicht Homosexualität als Thema, sondern diese quälenden Skrupel, also diese ganz rigide Sexualmoral, mit der sie sich, aber auch ihre männlichen Freunde bestimmt gequält hat. Etwas, was heutigen jungen Frauen oder großen Mädchen sicherlich, würde ich mal sagen, nicht so geht. Fremd wirkt auch auf mich diese angespannte religiöse Grübelei. Und natürlich auch das Denken in diesen letzten harten Alternativen. Diese Unbedingtheit. Da hatte ich so eine kleine Assoziation. Ich weiß nicht, ob Sie was damit anfangen können. Sie beschreiben ja den Prozess des Aufwachens, auch des politischen Aufwachens. Da assoziierte ich mit das gegenwärtig ja bekannte Phänomen der Wokeness. Also sozusagen auch junge Frauen, die sozusagen aufwachen und eine ganz starke Position politisch, moralisch einnehmen. Kann man Sophie Scholl damit vergleichen?
Ich glaube, man muss sie natürlich in ihrer Zeit sehen. Und diese rigide Sexualmoral, die war doch aus heutiger Sicht jedenfalls war weit verbreitet. Und da war sie nicht die Einzige, es gab andere natürlich in Berlin, die damit keine Schwierigkeiten hatten oder in den Großstädten, aber in einem kleinen pietistischen Nest aufgewachsen zu sein, bedeutete Sexualität vor der Ehe und womöglich eine Schwangerschaft, bevor man verheiratet war, so etwas wie Sünde. Und daraus musste sie sich eigentlich versuchen zu befreien. Ich denke, sie hatte bis 1943 noch nicht richtig die Befreiung geschafft, wurde ihr leider verwehrt. Aber ich denke, dass damit zusammen dann auch langsam das politische Erwachen folgte. Aber eben langsam und nicht so wie diese negativen Eigenschaften von Sophie Scholl, die, als ich im Vorfeld mit meiner Lektorin oder der Verlagsleiterin gesprochen habe, dann hatte ich gesagt, es gibt aber auch unsympathische Charakterzüge bei Sophie Scholl. Sie war ganz erstaunt und sagte, was, Sophie Scholl und unsympathisch? Ja, es ist fast so, sage ich, als würde man sagen, Anne Frank hätte unsympathische Charaktereigenschaften. Aber Anne Frank ist mit 13 oder 14, sorry, weiß ich nicht genau, sehr jung jedenfalls gestorben. Da hatte sie gar nicht die Möglichkeit, das so zu entwickeln. Man muss den ganzen Menschen sehen und nicht nur rückprojizierend, also sagen, sie hat etwas Tolles gemacht, etwas Großartiges, nämlich der Widerstand gegen Hitler. Darum war auch alles, was sie vorher gemacht hat, großartig und fantastisch. Nein, sie ist halt ein Vorbild, weil sie so zerrissen war, weil sie darum eine von uns auch ist, von den Problemen, die wir haben können. Das Entscheidende ist, dass sie an diesen Problemen auch gewachsen ist. Die Charaktereigenschaften, die mich am meisten bei ihr faszinieren, sind ihre Entschiedenheit, sich für das Gerechte und Gute einzusetzen. Und ihr Wille, an Gott zu glauben, wie ich finde, so richtig typisch protestantisch. Es wird einem nicht unbedingt geschenkt, aber ich will und ich möchte und ich schaffe das dann auch. Und dann dieser Wille, an Gott zu glauben, den beschwört sie auch immer. Ich kann gar nicht glauben, ich kann nicht beten. Das Einzige, was jetzt wohl hilft, ist, dass ich bete. So schreibt sie selber. Und mit diesem Glauben kämpft sie dann gegen Hitler. Das finde ich schon faszinierend.
Genau, das finde ich ja, das sind sozusagen die Passagen, die mich auch direkt angesprochen haben, aber am direktesten angesprochen haben, wo sie beschreiben, wie die Religion für ihre innere und politisch äußere Entwicklung eine große Rolle gespielt hat. Eben Religion ist für Anne Frank nicht das Opium fürs Volk, sondern ein Adrenalin. Also es weckt sie auf, es macht sie empfänglich, es macht sie feinfühlig. Empathie und Freiheitsempfinden haben bei ihr doch ganz wesentlich mit dem Glauben zu tun.
Ganz wesentlich und dann auch mit ihrer Mutter Lina, die ja Diakonisse war, also evangelische Krankenschwester, ursprünglich gelobt hatte, nicht zu heiraten, sondern ganz sich dem Nächsten hinzugeben, das dann aber in der Familie gemacht hat. Und die Mutter war ein Inbegriff von positivem Pietismus, nichts Verkrampften, sondern kindliche Frömmigkeit und dem Glauben, dass alles so wie es ist und geschieht von Gott kommt. Das hat sie später auch sogar bei der Hinrichtung ihrer Kinder so formuliert. Also von daher hat sie ganz viel Mut und Kraft und Glaubensmut immer von ihrer Mutter mitbekommen. Alle Kinder. Und ohne diese Impfung, sage ich jetzt mal in diesem Zeitalter, ohne diese Impfung hätte sie gar nicht nachher gegen Hitler widerstehen können.
Sie ist ja später dann stark ikonisiert worden. Sie haben das in ein schönes Bild gebracht, indem Sie schreiben, aus der weißen Rose wurde eine Rose ohne Dornen. Sie kleben die Dornen bei der weißen Rose, jedenfalls bei Sophie Scholl, wieder an. Zugleich frage ich nochmal zurück, so eine Ikonisierung, so eine Märtyrerverehrung hat ja doch auch nachvollziehbare Funktion, also auch wenn sich historisch nicht ganz stimmt, sie soll trösten und sie soll inspirieren. Ist das eigentlich falsch?
Also das Bild, dass ich da die Dornen wieder anklebe, das finde ich nicht ganz so gut. Ich würde eher versuchen zu zeigen, aus dem, was von Sophie und Hans schon ist, können neue weiße Rosen wachsen. Und das sind dann die natürlichen, die noch die Dornen haben. Das ist das Erbe, das wir haben können, was Sophie und Hans Scholl und die anderen gemacht haben, kann im positiven Sinne heute noch fruchtbar sein, dass weitere neue weiße Rosen daraus erwachsen können. Natürlich gibt es diese geglättete Form. Also wenn Sie mal in Regensburg gewesen sind, im Tempel, bayerisch-germanischen Tempel aller wichtigen Deutschen, steht eine Statue von Sophie Scholl aus Marmor. Die ist wirklich geglätteter Marmor, ohne Ecken und Kanten. Sie ist wirklich zu einem Heros gemacht worden und vor allen Dingen dann auch noch zu der Vertreterin der Weißen Rose. So wunderschön stellt man sich dann Sophie Scholl vor und so wunderschön muss auch ihr ganzes Leben gewesen sein. Hält aber doch nicht lange stand. Wenn ich mit jungen Menschen rede und sie nur als die Denkmalsfigur darstelle, winken die doch ab und sagen, naja, gut, okay, weiß ich, hat aber nichts mit mir zu tun. Wenn Sie aber merken, junge Leute haben damals moralisch etwas bewirkt, vielleicht nicht politisch in dem Augenblick, aber moralisch schon, dann sagen Sie, auch ich kann heute etwas bewirken und ich bin nicht unnütz, sondern ich kann heute etwas schaffen. Also von daher ist es auch schwierig zu sehen, dass es schön ist, dass es in der Bundesrepublik hunderte wirklich von Einrichtungen gibt, die nach Sophie Scholl meistens oder Hans und Sophie Scholl benannt wurden. Aber das ist inflationär geradezu und leider völlig unverbindlich. Wenige Schulen machen das, so habe ich festgestellt, dass sie das als Aufforderung sehen und sagen, wir müssen etwas für Zivilcourage machen und das Gedächtnis aufrechterhalten. Es ist sozusagen wirklich wie ein inflationärer, gebrauchter, unverbindlicher Name. Das ist, da wird Sophie Scholl zu einer musealen Statue. Und wir können tatsächlich nur Sophie Scholl als authentisches, lebendiges Leitbild wiedergewinnen, wenn wir Realität von Legende und Fakt von Fiktion trennen.
Mir gehen wir mal weg von Hans und Sophie Scholl. Mir sind so zwei Beispiele vor Augen, in denen auch eine geglättete Verehrung irgendwie auch kippen kann. Also der evangelische Heiligenkult um Dietrich Bonhoeffer. Unvergessen ist mir die Schlagzeile in einer evangelischen Kirchenzeitung zu irgendeinem runden Tag, die war überschrieben mit der Schlagzeile "Für uns gestorben". Und auch diese Unmengen an Erbauungsliteratur und natürlich diese geradezu inflationäre Art, das eigene theologische Programm dadurch zu rechtfertigen und nach vorne zu schieben, dass man sagt, ich folge hiermit im Sinne von Dietrich Bonhoeffer und so weiter. Und nun erleben ganz viele deutsche, eher linksliberal eingestellte Bonhoeffer-Freunde, dass es plötzlich so aus den USA eine rechtsevangelikale Bonhoeffer-Verehrung gibt. Also Eric Metaxas ist der Wortführer dafür, ein ganz harter Trumpist, der ehemalige US-Botschafter von Trumps Gnaden, Herr Grenell, der Vizepräsident, ehemalige, jetzt Mike Pence, beziehen sich ganz massiv auf, greifen zu auf Dietrich Bonhoeffer, versuchen ihn direkt auch zu vereinnahmen für einen Trump-Evangelikalismus. Darüber ärgern sich viele. Zugleich frage ich mich, ja, habt ihr nicht irgendwie doch etwas Ähnliches gemacht, zu wenig Distanz walten lassen, zu stark auch für eure eigenen Interessen funktionalisiert? Wie würden Sie auf so eine Fallbeschreibung reagieren?
Wenn man sich das anschaut, was Bonhoeffer geschrieben hat, dann findet man ja tatsächlich auch evangelikale Munition, wenn ich mal so sagen kann. Wenn man nur sein Buch Nachfolge liest, dann kann man wirklich meinen, das ist aber ein sehr, sehr frommer, ein auch vielleicht enger Lutheraner. Wenn man sich nur darauf stürzt, hat man wiederum nur einen Teil von Dietrich Bonhoeffer. Er hat ja ganz andere Sachen auch geschrieben. Wenn man dann seine Ethik anschaut, glaube ich, findet man den Bonhoeffer, der tatsächlich uns heute auch noch weiterhelfen kann. Also Bonhoeffer-Glorifizierung geht sowieso nicht. Hätte er auch selber nicht gewollt, auch sicherlich nicht die Geschwister Scholl. So muss man auf den ganzen Bonhoeffer schauen. Und da denke ich, die Ethik ist eigentlich das, was ihn auszeichnet und nicht das, was er in früheren Jahren geschrieben hat. Und da müssen wir eben gucken, wo wird Bonhoeffer, wo werden die anderen instrumentalisiert? Und dann muss man eben argumentieren und dagegen dann auch aufstehen.
Was ich mir selber immer wieder in Erinnerung rufen muss, ist, wie kurz deren Leben war. Also bei Hans und Sophie Scholl sowieso, aber natürlich auch bei Dietrich Bonhoeffer, wie abgerissen der Lebensfaden war. Ich nehme gerade Bonhoeffer natürlich immer erstmal wahr als einen großen Theologen, der ein beeindruckendes Werk hinterlassen hat, gesammelte Schriften, alles ordentlich ediert. Aber es ist ja Stückwerk gewesen, Teil einer Entwicklung, die nicht fortschreiten hat dürfen. Und das muss man wahrscheinlich mitbedenken.
Na, hätten wir den Eberhard Bethge nicht, dann hätten wir vieles von Bonhoeffer nicht. Und er hat das halt zusammengestellt, ganz im positiven Sinne. Und von daher, aber es ist ja, gibt ja auch ein Wort von Bonhoeffer, dass Gott in der Lage ist, das Zerrissene, das Zersplitterte zusammenzufügen und ein ganzes Bild daraus zu machen. Das gilt dann auch für Bonhoeffer, aber sicherlich natürlich extrem für ihn, aber für eines jeden Menschenleben, dass da viel Zersplittertes und Zerrissenes ist.
Und da gibt es ja noch viel zu entdecken, was ich ganz schön finde. Ich weiß nicht, ob Sie das auch beobachten, neben der Fokussierung auf diese großen Helden und Heldinnen werden ja in den letzten Jahren auch viele sogenannte kleinere Personen wahrgenommen, die auch sich nicht einfach so wie früher noch in den 50er, 60er Jahren in so ein Rechts-Links-Ost-West-Schema, damals noch sozusagen unter den Bedingungen des Kalten Krieges einfügen lassen. Also der linke Widerstand, auch ganz nonkonformer Widerstand, Personen, die man gar nicht direkt zuordnen kann, aber auch so Einzelgänger, Fromme und Nicht-Fromme. Ich finde, das ist ein großer Fortschritt, dass man wegkommt von diesen wenigen Hauptfiguren und ja, doch auch sehen kann, wie viele Menschen es dann doch gegeben hat, wenn man sich auf den Weg macht, sich über sie zu informieren und sie zu erforschen.
Also numerisch gibt es eine ganze Menge, aber wenn man es prozentual sieht, auf die Gesamtbevölkerung natürlich verschwinden wenige, die wirklich in den Widerstand gegangen sind. Eine von dieser Widerstandsgruppe, die doch inzwischen wieder ein bisschen entdeckt worden ist, ist ja die Herbert-Baum-Gruppe in Berlin. Wenn man allerdings durch Berlin geht, dann kann man auch sehen, wie sie von der DDR vereinnahmt wurde. Für die DDR waren das alles linke Antifaschisten, Jungkommunisten, die das gemacht haben. Und dann gibt es die andere Sicht, das waren alles jüdische Widerständlerinnen und Widerständler. Aber denke ich, der Herbert Baum selber hat gesagt, es sei für ihn völlig unerheblich, ob er Jude sei oder nicht. Aber so wird aus jeder Ecke doch, sucht man sich das raus, was für das eigene Menschenbild am erbaulichsten ist. Und da muss es auch sein, man muss die Leute von unterschiedlichen Seiten sehen und sagen, es waren junge Leute, die aus einem moralischen Bewusstsein heraus gegen Hitler aufgestanden sind. Gut, dass man die entdeckt und gut, dass man sie ehrt und auch verehrt und auch die Frauen, die im Widerstand nicht nur immer den Männern den Rücken gestärkt haben, sondern auch selber bereit waren, etwas gegen Hitler zu machen.
Das, finde ich, kann man wunderbar lernen und nicht nur lernen, sondern einfach miterleben und nachvollziehen in der Lektüre ihrer beiden Biografien. Also die wunderbar verbindet historische Arbeit, penible historische Arbeit und auch eine sensible Betrachtung, verbindet Respekt und ein bisschen Distanz. Und ja, eben doch diese Frage stellt, was lernt uns das? Wir wollen ja doch was lernen. Wir wollen ja doch, wir machen das ja nicht la pour la, dass wir uns damit beschäftigen. Und diesen Blick zu werfen auf die Entwicklung, dass es eben nicht eine plötzliche Bekehrung war, sondern dass es schon ein Weg gewesen ist. Und das entscheiden gar nicht so sehr die richtige Doktrin, christlich so, theologisch so, jüdisch-kommunistisch, sondern eben diese Grundwahrnehmung von Mitleid, von Freiheit und Gerechtigkeit.
So wie das, wenn man das jetzt zusammenfassen wollte, kann man sagen, Hans Scholl hat gesagt, er wolle das Rechte tun und Sophie Scholl hat gesagt, sie wolle das Gute tun. Und das passt doch wunderbar zusammen, wenn man zumindest diese Absicht hat, das Rechte tun und das Gute tun und es mit Glaubensmut vorantreiben.
Zum Schluss ein Zitat, das ich am Ende Ihres Buches gefunden habe. Ihre Freundin Susanna Hirzel hat am 14. August 1946 an Ricarda Huch, die große Schriftstellerin, die eben ein Gedächtnisbuch gleich nach dem Krieg herausbringen wollte, einen Brief geschrieben und darin findet sich dieser Satz. Mit ihr zusammen hatte ich, wie sonst, mit keinem Menschen das Gefühl, wir machen Sprünge, wir fliegen.
Das ist ein wunderbarer Satz, der auch noch heute gilt, wenn man sich mit den Menschen der Weißen Rose beschäftigt, besonders mit Hans und Sophie Scholl. Man kann ein bisschen das Fliegen lernen, in dem Sinne, dass man sagt, ich sehe andere Möglichkeiten und Chancen für mich, für die Politik, für die Welt. Da können die zwei inspirieren und einen zu seelischen Flügen inspirieren.
Vielen Dank, lieber Robert Zoske, für dieses Gespräch. Danke allen, die zugehört haben bei dieser Corona-Notausgabe meines Podcasts. Ich hoffe, dass es bald wieder direkt geht und wir uns auch mal wieder richtig sehen. Ich freue mich immer über Reaktionen auf meinen Podcast. Schreibt mal einfach eine E-Mail an kultur@ekd.de. Ich freue mich sehr. Ihnen herzlichen Dank, lieber Robert Zoske.
Danke Ihnen, Herr Clausen. RefLab.